Guten Abend, ich begrüße alle ganz herzlich. Wir 39 ab Vers 26. Und zwar geht es hier um Gottes Rede aus dem Sturm. Gott spricht ganz persönlich zu Hiob in all seinen Leiden. Und aus seiner belebten Schöpfung wählt Gott 14 Tiere aus. Wir haben letztes Mal 10 davon angeschaut. Jetzt geht es weiter mit Nummer 11 und 12. Die bilden eine Zweiergruppe. Habicht und Geier. Und dann geht es weiter zu Behemoth und Leviathan. Zwei Dinosaurier. Die bilden dann den Höhepunkt dieser Rede Gottes über Biologie oder im engeren Sinn Zoologie. Darf ich bitten, lesen wir Kapitel 39, 26 bis 30.
Bewirkt dein Verstand, dass der Habicht fliegt und seine Flügel nach Süden ausbreitet? Schwingt sich auf dein Geheiß der Adler empor und legt sein Nest in der Höhe an? Er wohnt in Felsspalten und horstet dort, auf Felsenzacken und Bergesspitzen. Von dort aus erspäht er sich seine Beute, seine Augen schweifen weit umher. Seine Jungen schlürfen Blut und wo Erschlagene liegen, da ist er.
Danke. Die Elfelder, übersetzt hier mit Habicht, haben andere Übersetzungen ein anderes Wort. Alle haben Habicht. Nun, es könnte auch sein, ein verwandtes Tier. Es ist nämlich so, bei den hebräischen Tiernamen im Alten Testament. Oft stimmen die Namen überein mit dem Artbegriff heute in der Biologie. Aber nicht immer. Manchmal ist der Name weiter gefasst. Zum Beispiel, wenn es geht um Fuchs, heißt auf Hebräisch Schual. Aber Schakal ist im Alten Testament auch Schual. Und natürlich, beide, Fuchs und Schakal, gehören in die weitere Systematisierung von hundeartigen Tieren. Dazu gehört auch der Wolf und so weiter. Aber im Hebräischen gibt es einfach ein Wort. Wir unterscheiden das im Deutschen. Aber es ist dann doch möglich, im Zusammenhang herauszufinden, ist jetzt ein Fuchs gemeint oder ein Schakal. Zum Beispiel in der Geschichte von Simson. Er hat da ganz viele Tiere gefangen und ihre Schwänze zusammengebunden und hat damit eine Aktion gestartet gegen die Philister, um die Felder zu verbrennen, indem er Fackeln an diese Schwänze getan hat. Auf Hebräisch waren diese Tiere eben Schualim, Schual. Aber ist das ein Fuchs oder ist das ein Schakal gewesen?
Schakal.
Warum denkst du Schakal?
Weil diese müssen im Rudel vorkommen und er hat sie ein Rudel gefangen, nicht einzeln.
Ja, Simson hat ja ein Rudel gefangen und so die 300 zusammengebracht. Aber der Fuchs ist ein Einzelgänger. Und so wird durch den Zusammenhang jeweils das Spezifische deutlich. Und so ist es eben auch mit diesem Wort hier im Hebräischen. Netz kann eben bezeichnen den Habicht oder auch den Falken, Sperber. Die sind ja auch in der Biologie eng zusammengefasst. Die gehören zur gleichen Familie und überraschend zu dieser Familie der sogenannten Achipitridae, da gehören auch andere Greifvögel und auch Geier und Adler. Die gehören in die gleiche Familie hinein. Aber da macht die Bibel auch wieder Unterschiede. Aber jetzt gerade das Wort Netz hier kann also Habicht sein oder Falke, Sperber. Das ist möglich. Eben, weil die Begriffe weiter gefasst sind. Und das ist sowieso ganz grundlegend. Der Artbegriff in der modernen Biologie heute muss sich auch nicht decken mit dem Artbegriff in 1. Mose 1, in der Schöpfung. Dort lesen wir ja immer wieder, als Gott eben Pflanzen, dann auch Tiere geschaffen hat, dass er es gemacht hat nach ihrer Art. Das hebräische Wort Min ist nicht einfach gleichzusetzen mit dem Begriff, wie man das heute braucht für Art. Er ist garantiert weitergefasst. Und zwar so, dass in der späteren Geschichte der Lebewesen hat es eben auch durch natürliche Zuchtwahl, dadurch, dass eine Tierart aufgetrennt wurde in eine Gruppe, die geografisch, zum Beispiel durch Berge oder so, oder Flüsse getrennt waren, dass die sich dann unterschiedlich entwickelt haben, genauso wie man im Prinzip Hunde gezüchtet hat in den vergangenen 300 Jahren. Da sind so viele verschiedene Hunderassen entstanden. Aber es geht alles auf den gleichen Urhund zurück oder Urwolf, der einen großen Genpool hatte und durch die Zuchtwahl konnte man die Information, die bereits vorhanden war, das war ja keine Evolution, die Entstehung der Hunderassen, sondern durch Zuchtwahl konnte man Programme, die in den Genen vorhanden sind, sichtbar machen, ans Licht bringen. Und so war das eben auch nicht nur durch künstliche Zucht, sondern auch ganz normal in der Geschichte der Lebewesen, dass dadurch das, was wir heute sagen würden, sind verschiedene Arten, entstanden sind, nach und nach. Aber in 1. Mose 1 wurde gewissermaßen der Urtyp, der Grundtyp erschaffen, der dann dank seinem großen Genpool sich so aufsplittern konnte. Und dann ist es eben auch so, dass deswegen es möglich ist, einen Wolf mit einem Pudel zu kreuzen. Es geht. Also es funktioniert, man staunt. Und auch Löwe und Tiger, das geht auch. Das gibt einfach einen Löti. Aber es funktioniert. Und das zeigt natürlich, da wo Tiere direkt oder indirekt miteinander kreuzbar sind, dass die eben zu einem Grundtyp nach 1. Mose 1 gehören. Und das erklärt dann eben auch die Verwandtschaft, nahe Verwandtschaft von vielen anderen Tieren, die dann je nachdem eben im Hebräischen mit einem Begriff bezeichnet werden, wie zum Beispiel Schakal und Fuchs. Philipp, du wolltest auch noch was sagen?
Mhm. Also ich weiß nicht, wie weit es in der Biologie genau, also in der Botanik genau geht, ob ich jetzt eine Rose, weil es auch in diese Familie geht, mit dem Obstbau ziehen kann oder was rauskommt. Das weiß ich nicht, aber das ist eine Überfamilie, weil sie eine ähnliche Art haben.
Ja, also richtig, das ist. Das ist bei in der Biologie der Pflanzen genau das gleiche wie mit den Tieren. Also man unterscheidet den Artbegriff. Und der gehört dann in eine größere Gruppe, das ist dann, das weißt du wahrscheinlich, die Gattung, ja genau.
Oberfamilie, Gattung, dann die Art, die Sorte.
Beziehungsweise Familie und noch weiter die Ordnung, zum Beispiel Singvögel sind eine Ordnung, die gehören zu einer noch größeren Gruppe, das sind die Vögel, das ist die Klasse. Und so kann man eben alle Tiere systematisch einordnen. Und das ist natürlich auch etwas, was im Laufe der Zeit zum Teil wieder geändert hat. Da ist auch ein gewisser Mutwille mit dabei bei dieser Systematisierung. Denn es kommt darauf an, nach welchen Kritikpunkten systematisiert man. Und darum ist es natürlich völlig falsch, wenn man meint, das, was jetzt gerade das Übliche ist mit dem Artbegriff, das muss das Gleiche sein wie bei den Namen in der Bibel, die eben zum Teil weiter gefasst waren. Ja, jetzt gehen wir also zum Falken oder Habicht und Gott sagt also von diesem Ansitzjäger, wie man diese Gruppe von Vögeln nennt, schwingt sich der Habicht durch deinen Verstand empor. Habicht, Falken, Falke, Sperber sind unglaublich gute Flieger. Und darum erwähnt Gott ihn hier. Also so etwas Kunstvolles, und Gott sagt, geschieht das durch dich, dass der Habicht so kunstvoll und eindrücklich aufsteigen kann. Dann erwähnt Gott auch die Fähigkeit des Wanderns, also als Zugvogel, breitet er seine Flügel aus nach Süden durch deinen Verstand, das wäre also der Vogelzug nach Süden. Übrigens, das ist auch unterschiedlich. Manchmal kann ein Vogel keinen Vogelzug durchführen und manchmal macht er es. Und das hängt ab von klimatischen Faktoren. Also es gibt auch Vögel, die könnten im Winter wegziehen und wiederkommen, aber tun es nicht aktuell. Aber wenn es zum Vorteil wäre, dieser Art, wäre das möglich. Also da ist mehr Fähigkeit vorhanden, als was immer gerade benutzt wird. Und dann, Samuel, wie hast du gelesen in Vers 27? Welches Tier ist da erwähnt?
Der Adler.
Ja. Es ist so, im Althebräischen Näscher bezeichnet Adler oder Geier. Und hier muss man übersetzen mit Geier. Warum? Ja, ja. Warum ist es ein Argument, das muss ein Geier sein?
Weil Adler fressen kein Aas.
Ja. Also, das ist ein Näscher, der Erschlagene frisst. Das ist ein Geier. Typisch. Und die Geier haben auch eine unglaubliche Fähigkeit zum Fliegen. Das verbinden sie mit dem Habicht. Es geht also hier bei diesen zwei Tieren um die Fähigkeit des Fliegens und darum, die Dinge von oben herab zu sehen. Nämlich, Gott sagt, in den Felsen wohnt und verweilt ihr, auf Felsenzacken und den Spitzen der Berge. Von dort aus erspäht ihr Nahrung. In die Ferne blicken seine Augen. Und das Eindrückliche ist, Geier sehen etwa 8-mal besser als Menschen. Das heißt, die könnten eine Zeitung lesen auf 150 Meter Distanz. Ich war, das wäre schon toll. Manchmal im Zug, man hat nichts und der Nachbar hat eine Zeitung und dann. Ja, und man kann es dann doch nicht recht lesen, das ist sehr unangenehm. Aber eben auf 150 Meter eine Zeitung lesen, das ist einfach fantastisch. Und so ist es auch, dass er eine Maus auf 3 Kilometer Entfernung sehen kann. Und typisch so für die Geier, die fliegen in großen Gruppen. Man sagt dem, sie sind jetzt im Scan-Modus. Und plötzlich sieht einer etwas, der sinkt, und die anderen gehen ihm nach. Also die kommen dann zum Sinkflug, sobald einer durch sein Beispiel signalisiert, da gibt's was. Dann sind dann alle da bei dem Aas. Und hier geht es also darum, um diese gewaltige Fähigkeit zu sehen, von weit oben, von den Felsenzacken herunter. Und warum erwähnt das Gott? Hiob war damals so schrecklich krank, in so tiefer Not. Alle haben ihn verlassen, seine Freunde. Auch seine Familie hat sich gegen ihn gestellt. Und die allerbesten Freunde haben ihn verurteilt als einen Heuchler. Und er konnte nicht verstehen, wieso handelt Gott mit mir so? Warum lässt er das zu? Und Gott sagt, schau mal, hast du den Habicht gemacht mit dieser Fähigkeit, von weit oben Dinge zu sehen? Nicht wahr, hätte Hiob sich erheben können und die ganze Sache aus der himmlischen Perspektive sehen können, dann hätte er sein Schicksal anders beurteilt. Und wir wissen das natürlich aus Kapitel 1 und 2, denn dort machen wir gewissermaßen den Höhenflug. Da wird uns gezeigt, wie im Himmel Satan vor den Thron Gottes kam, Gott herausforderte und sagte, Hiob ist nur so ein treuer und Gott hingegebener Mann, weil es ihm so gut geht. Würde es einmal schlecht gehen, dann würde er sich von Gott lossagen. Und Gott hat das zugelassen, damit Hiob gewissermaßen durch sein Beispiel eine Ermutigung werden würde für alle Gläubigen in späteren Zeiten, die auch durch schwierige Wege hindurchgeführt würden. Und Hiob hat Leiden erfahren zur Ehre Gottes, wo er wirklich auch im Herzen drin nicht gegen Gott gesündigt hat. Das war bei den vier ersten Proben. Und dann kamen Prüfungen, wo es heißt, kam eine Prüfung, wo es dann schließlich heißt, er hat mit seinen Lippen nicht gesündigt. Da ist im Herzen etwas gewesen. Aber da hat Gott das benutzt, dieses Leid, um ihn zu erziehen. Um auch Dinge in seinem Herzen, die er noch nicht erkannt hatte, die ihm nicht bewusst waren, ans Licht zu bringen. Also Gott hat auch das Leid gebracht durch Erziehung. Aber Hiob meinte, Gott ist mir Feind geworden. Und darum spricht Gott über diese Vögel. Schau, der, der diesen Vögeln die Fähigkeit gegeben hat, so viel besser und von so viel höher aus die Dinge zu sehen, dieser Gott könnte auch dir diese Sicht vermitteln. Und dann würde dein Leid ganz anders aussehen. Es ist also so, alle diese Tiere, die Gott erwähnt, haben eine Lehrfunktion. Wir haben ja letztes Mal Löwe und Rabe angeschaut im Zusammenhang mit dem Thema. Weiß man das noch? Da ging es um Ernährung. Das heißt also, Gott erhält diese Tiere am Leben. Wir haben gesehen, wie Gott das macht und wie er sie eingerichtet hat, um überleben zu können. Und Gott zeigt damit, Hiob, du bist zwar schwer krank geworden, aber nicht gestorben. Warum? Weil Gott Satan dort eine klare Grenze gesetzt hat. Du darfst ihn antasten, aber nicht sein Leben. Gott hat sein Leben erhalten. Und so wie er das tut in der Natur für die Tiere, wie viel mehr für uns Menschen. Allein schon die Tatsache, dass Gott sein Leben erhalten hat. Und wir wissen, er sollte später gesund werden und es würde alles ganz anders werden. Aber es ist eben dieser Gott, der ihn erhalten hat. Und dann haben wir das Thema Steinböcke und Hirschkühe gehabt. Da ging es um welches Thema?
Jungen.
Ja, da ging es um die Nachkommenschaft. Und Hiob hatte alle seine Kinder verloren. Aber Gott wusste im Voraus, dass er ihm nach dieser Prüfung, nach dieser schweren Krankheit, schließlich nochmals 10 Kinder schenken würde. Sodass er 10 im Himmel hätte, die er verloren hat bei den ersten Prüfungen, und 10 auf der Erde. Und dann hatten wir das Thema Wildesel und Wildochse. Da ging es um das Thema.
Unzähmbar.
Ja, unzähmbar sind beide. Das heißt, sie haben Freiheit. Die lassen sich nicht eben zähmen, sondern Gott hat diesen Tieren totale Freiheit gegeben. Hiob sagt schon in Kapitel 3, da wo er seinen Geburtstag verflucht hat, da beginnt ja die ganze Diskussion mit den Freunden, da sagt er in Kapitel 3, 23 gewissermaßen, dass Gott ihn eingeschlossen habe. Das heißt, Gott hat mir alle Freiheit genommen. Aber dieser Gott, der dem Wildesel und dem Wildochs diese Freiheit gegeben hat, das ist auch der Gott, der Hiob diese Freiheit zurückgeben würde. In Kapitel 42. Und dann hatten wir das Thema Straußhenne und Storch. Dort ging es...
Hingabe für die Jungen. Und
jawohl, Hingabe für die Jungen bei den Störchen und... Kein Interesse für die Kinder bei den Straußen und trotzdem geht das von Generation zu Generation weiter. Das ist das Wunderbare. Und das heißt also, dass Gott eben auch für Hiob sorgen würde in dieser Not, wo er alle Kinder verloren hatte. Es wird weitergehen. Gott sorgt dafür. Das ist nicht abhängig von ihm. Und dann ging es noch um Pferd und Heuschrecke. Da ging es um das Thema nicht einfach Pferd, sondern Kriegspferd.
Natur.
Ja.
Gegen die eigene Natur.
Das Kriegspferd, da haben wir gesehen, das wird abgerichtet gegen die eigene Natur. Ein Pferd ist ein Fluchttier. Das würde niemals quasi Konfrontation suchen von sich aus. Da muss man ein Pferd eben ganz speziell abrichten. Und das ist ja zum Beispiel nötig bei diesen Pferden, die berittene Polizei noch heute im Fall von Demonstrationen einsetzt. Und dass diese Pferde nicht eben durchdrehen, das wäre ihre Natur. Da sind sie abgerichtet, die können in die Konfrontation hineingehen. Und damit will Gott zeigen, wenn Hiob sagen würde, man muss doch verstehen, dass ich Gott angeklagt habe. Ich habe so Schlimmes erlebt und ich wusste ja nicht, was im Himmel darüber gesprochen worden war. Nein, sagt Gott, es geht eigentlich mit seiner Hilfe auch, dass man gegen die Natur handeln kann. Und das ist das Gewaltige, dass Gott Gläubigen auch in schwierigen Situationen Kraft geben kann, die eigentlich gar nicht ihrer eigenen Natur entspricht und sie unterstützt. Und jetzt eben Habicht und Geier, da geht es darum, die Dinge von oben zu sehen, einen Blick zu haben für das, was Hiob damals eben noch nicht hatte. Aber interessant, seine Kinder, die schon im Himmel waren, die wussten das schon zu dem Zeitpunkt. Er nicht auf der Erde, denn er hatte nicht den Blick von oben. Jetzt fahren wir weiter, Kapitel 40, ab Vers 1, darf ich bitten vorzulesen, bis und mit Vers 14.
Weiter redete der Herr mit Hiob und sprach: Will der Tadler mit dem Allmächtigen hadern? Wer Gott zurückweisen will, der antworte nun. Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach: Siehe, ich bin zu gering, was soll ich dir erwidern? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Ich habe einmal geredet und konnte nichts antworten, und noch ein zweites Mal, und ich will es nicht mehr tun. Und der Herr antwortete dem Hiob aus dem Gewittersturm und sprach: Gürte doch deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen und du unterweise mich. Willst du mein Rechtsurteil zunichte machen, mich schuldig sprechen, damit du gerecht seist? Ist denn dein Arm dem Arm Gottes gleich, oder sprichst du mit Donnerstimme wie er? Schmücke dich doch mit Herrlichkeit und Hoheit und bekleide dich mit Majestät und Pracht. Gieße die Fluten deines Zornes aus, sieh jeden Hochmütigen an und demütige ihn. Sieh jeden Hochmütigen an, erniedrige ihn und zertrete die Gottlosen, wo sie stehen. Begrabe sie miteinander im Staub, verhülle ihre Angesichter mit Finsternis. Dann will auch ich dich preisen, dass deine Rechte dir zur Hilfe kommt.
Nachdem Gott also gesprochen hat über die unbelebte Natur und dann über die belebte, in den Kapiteln 38 und 39 kommt hier ein Einschnitt. Jetzt spricht Gott ganz persönlich zu Hiob und sagt ihm, er solle Antwort geben. Hiob hat geschwiegen. Er hat ja nach den Diskussionen mit den drei Freunden das letzte Wort gehabt. Dann kam Elihu mit einer mehrteiligen Rede. Hiob hat geschwiegen. Elihu hat Hiob aufgerufen: Wenn du etwas zu korrigieren hast, dann sag es. Er hat nichts mehr gesagt. Dann hat Gott aus dem Sturm gesprochen. Hiob schweigt. Und jetzt sagt Gott ihm direkt, der da Gott zurechtweist: Antworte darauf. Und jetzt spricht Hiob. Zum ersten Mal bricht er das Schweigen. Und was sagt er hier eigentlich? Mit anderen Worten.
Gar nichts.
Ja, er sagt ja schon: Siehe, zu gering bin ich, was soll ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Er kapituliert, aber es ist nicht eine Umkehr, So weit ist er noch nicht. Die Erziehung Gottes hat noch nie das Endziel erreicht. Aber es gibt auf Deutsch ein schönes Wort.
Schmollen.
Ja, aus der deutschen Literatur kennt man vielleicht Pankratz, der Schmoller. Ja, und jetzt, was heißt Schmoller? Was ist denn Schmoller? Viele kennen nicht mehr den Reichtum der deutschen Sprache. Kannst du erklären oder an jemand anders?
Auf Schweizerdeutsch, Trötzele.
Ah, Schweizerdeutsch, Trötzele. Aber das verstehen nicht alle im Livestream jetzt.
Beleidigt sein.
Es ist ein beleidigt sein, genau. Und vielleicht noch das Besondere an dieser Art Beleidigung. Man zieht sich zurück, man spricht ja gerade nicht. Und jetzt muss er irgendwie was sagen, aber er sagt, nein, Gott ist so mächtig, da komme ich sowieso nicht dran. Also am liebsten, ich schweige. Aber er bringt das nicht in Ordnung, dass er Gott getadelt hat. Und er sagt das mit einem Zahlenspruch. Einmal habe ich geredet und ich will nicht mehr antworten. Und zweimal und ich weiß es nicht. Ich will es nicht mehr tun. Das ist ein Zahlenspruch, also einmal, zweimal. Das wird so gesagt, um das Zweite zu betonen. Ja, und jetzt Schluss. Es reicht, ich spreche nicht mehr. Und dann setzt Gott seine Rede aus dem Sturm fort. Vers 6. Und der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach. Es ist also wieder genau gleich wie in Kapitel 38. Liest du vor, Samuel, 38,1.
Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Gewittersturm und sprach.
Ja, ist also genau das Gleiche. Und was sagt Gott hier in Vers 2, 38,2? Beziehungsweise 38,3.
Gürte doch deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen und du sollst mich belehren.
Und hier, wie lautet Vers 7, 40,7?
Gürte doch deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen und du unterweise mich.
Nochmal das Gleiche. Also wir sehen, jetzt setzt Gott nochmals an. Nach diesen 12 Tieren spricht er über Behemoth und Leviathan. Und das ist gewissermaßen der Höhepunkt dieser Rede aus dem Sturm. Und zwar, Hiob sagt nichts, aber Gott stellt weiter Fragen. Also diese Serie von dann insgesamt etwa 85 Fragen geht hier weiter und Gott wird jetzt ganz direkt. Vorher hat er einfach über die Natur gesprochen. Also war alles weit weg von Hiob. Und all die feinen Anspielungen, die musste man zuerst merken. Also die konnten Hiob nicht wirklich in Schwierigkeiten bringen. Aber jetzt wird Gott so deutlich und er sagt, Vers 8, willst du etwa mein Recht zunichte machen? Mich verurteilen, damit du gerecht seist? Und wir haben gesehen in der Rede von Elihu, genau das hat er damals schon auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, Hiob, ich sage es mit meinen Worten, du bist nicht ein Gesetzloser, wie die drei Freunde gesagt haben. Aber du hast dein Recht über das Recht Gottes gestellt. Du hast Gott in seiner Herrlichkeit angegriffen. Und jetzt wird das eigentlich hier bestätigt. Gott sagt das. Willst du mein Recht zunichte machen, mich verurteilen, damit du gerecht seist? Das war das Problem. Er ging also so weit, ich weiß, dass ich nicht ein Verbrecher bin, wie die drei Freunde sagen. Ich habe nicht irgendwie schwer gesündigt, wie sie das behaupten und ihm ganz bestimmte Unterstellungen gemacht hatten. Aber er ging weiter und sagte, weil das nicht stimmt, muss es irgendwie sein, dass Gott etwas falsch macht. Und das ging nicht. Da hat er sich versündigt. Und dann liest du weiter, nochmals Verse 9 und 10.
Ist denn dein Arm dem Arm Gottes gleich, oder sprichst du mit Donnerstimme wie er? Schmücke dich doch mit Herrlichkeit und Hoheit und bekleide dich mit Majestät und Pracht.
Jawohl. Auch hier nimmt Gott wieder Bezug auf die Rede von Elihu. Denn wir haben damals gesehen, wie Elihu ausführlich einen Sturm beschreibt. Mit Donner und Gewitter. Und sagt, dass darin die Herrlichkeit Gottes, des Schöpfers, der seine ganze Natur in der Hand hat, sichtbar wird. Elihu sagte, Gott donnert wunderbar mit seiner Stimme. Also diese Naturgewalten sind dazu da, uns etwas, einen Eindruck zu vermitteln von der Macht Gottes. Und jetzt sagt Gott, ja, und jetzt überleg dir, kannst du das? Wie kannst du das Recht Gottes quasi angreifen und dabei bist du nicht so wie Gott? Und schließlich sagt er in den Versen 11 bis 14, die wir ja schon gelesen haben, er solle alles Stolze erniedrigen in dieser Welt. Ja, das war ja die Frage für Hiob. Warum werden Gesetzlose nicht immer sofort bestraft von Gott? Und wir haben gesehen, das ist eine Frage der Zeit. Es wird einmal der Punkt kommen, wo alle Fragen nach Gerechtigkeit beantwortet werden wird. Es wird, das sagt uns die Bibel voraus, es wird die Zeit kommen, wo jede Frage nach Gerechtigkeit beantwortet werden wird. Aber jetzt noch nicht. Und nun, Gott wird das tun, aber jetzt sagt Gott, ja, dann soll er doch eingreifen in dieser Welt und für Recht und Ordnung sorgen. Aber Hiob ist es klar, das kann ich nicht. Und alles Stolze, indem das eben Hiob letztlich die Ehre Gottes angegriffen hatte, hat er eigentlich einen Stolz im Herzen aufkommen lassen. Nicht so bewusst, aber es war eben da. Und eigentlich wäre ja das ein Gericht, das über ihn selber kommen müsste. Und so ist es auch wichtig, wenn Menschen uns fragen, ja, wie kann das sein, dass da ein gerechter Gott existieren soll, wenn er so viel Unrecht in dieser Welt zulässt? Da muss man antworten, Gott wird eingreifen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Das Buch der Offenbarung beschreibt das zum Beispiel ganz detailliert, wie Gott weltweit eingreifen wird und sein Recht durchsetzen wird. Aber dann ist es zu spät, auch für jeden guten Bürger, der keine Vergebung von Gott für sich persönlich in Anspruch genommen hat. Dann kommt er nämlich auch dran. Nicht wahr? Und darum müssen wir sagen, Gott ist gnädig, dass er jetzt noch nicht eingegriffen hat. Dann würde er nämlich auch jeden Fragesteller auf der Straße auch bestrafen müssen. Aber Gott gibt Gnade, dass eben noch so viele wie möglich umkehren, ihre Schuld Gott im Gebet bekennen, bereuen und dankend die Vergebung in Anspruch nehmen. Dann werden sie verschont vor dem Gericht. Aber der stolze Mensch muss zuerst erniedrigt werden. Und jetzt haben wir das Problem, dass eben bei Hiob, natürlich dadurch, dass die Freunde ihn an die Wand gedrückt haben, ist da ein Stolz, ein versteckter Stolz heraufgekommen. Und jetzt fährt Gott weiter ab Vers 15 mit der Beschreibung von Behemoth. Liest du mal bis von Vers 15 bis 24, bitte, Samuel.
Sieh doch den Behemoth, den ich gemacht habe wie dich. Gras frisst er wie der Ochse. Sieh doch, welche Kraft in seinen Lenden liegt und welche Stärke in seinen Bauchmuskeln. Sein Schwanz streckt sich wie eine Zeder, die Sehnen seiner Schenkel sind fest verflochten. Seine Knochen sind wie eherne Röhren, seine Gebeine wie Eisenstangen. Er ist der Erstling der Wege Gottes, der ihn gemacht hat, reichte ihm sein Schwert. Denn Futter tragen ihm die Berge, wo alle Tiere des Feldes spielen. Unter Lotusgebüschen liegt er, versteckt im Rohr und Sumpf. Lotusgebüsche bedecken ihn mit ihrem Schatten, die Bachweiden umgeben ihn. Siehe, der Strom schwillt mächtig an, er fürchtet sich nicht, er bleibt auch ruhig, wenn ein Jordan sich in seinen Mund ergießt. Kann man ihm seine Augen greifen? Kann man mit Fangseilen seine Nase durchbohren?
Was wir hier haben, ist einfach grandios. Also der Höhepunkt dieser 14 Tiere, die Gott vorstellt, ist gegeben mit Behemoth und dann in Vers 25 Leviathan. Und es ist einfach so, die Beschreibung von diesen Tieren passt auf keine der heute lebenden Tiere in aller Welt, auf allen Kontinenten. Und darum war das auch in früheren Zeiten ein echtes Problem für Bibelübersetzer. Wie übersetzen wir Behemoth? Und mit viel Gelehrsamkeit hat man sich zum Beispiel gesagt, ja, Behemoth, Hebräisch, klingt ja ganz ähnlich wie das ägyptische Wort Pehemut. Das wäre Wasserochse. Ja, dann ist das Behemoth wahrscheinlich aus dem Ägyptischen übernommen und bezeichnet hier ein Nilpferd. Ein Nilpferd. Vers 17. Er biegt seinen Schwanz wie eine Zeder. Bitte. Also, wenn man es nicht sofort merkt, wie das Lachen schon deutlich macht bei vielen, da muss man in den Zoo gehen und mal dieses Stummelschwänzchen wieder anschauen. Das geht überhaupt nicht. Und darum haben die Übersetzer der Elberfelder im 19. Jahrhundert sich gesagt, wir lassen einfach das hebräische Wort und schreiben Behemoth. Und das haben sie dann auch bei Leviathan gemacht, in Vers 25. Sie haben nicht mit Krokodil übersetzt, wie manche das gemacht haben, weil die Beschreibung überhaupt nicht auf ein Krokodil passt. Was hier beschrieben wird, ab Vers 25, das ist ein Ungeheuer im Wasser, so wie Behemoth ein Ungeheuer auf dem Land ist. Und da haben sie einfach vorgezogen, wenn wir schon nicht sagen können, was das für ein Tier ist, dann lassen wir einfach den hebräischen Namen Leviathan, was übrigens so viel bedeutet wie der Gewundene. Aber Behemoth, das versteht man sofort auf Hebräisch. Also jeder auf der Straße in Israel, wenn man sagt Behemoth, dann versteht er. Das ist die Mehrzahl von Behema, das heißt das Vieh. Die Mehrzahl für ein Tier. Siehe doch den Behemoth, den ich mit dir gemacht habe. Ja, das ist, was man nennt, ein Pluralis Extensionis. Ein Plural der Ausdehnung, der Größe. Also das bedeutet nichts anderes, das Riesenvieh. Und zwar muss es wirklich etwas ganz Gigantisches sein. Denn Vers 19 sagt Gott, er ist der Anfang der Wege Gottes. Anfang, Reschit, das wird zum Beispiel gebraucht in Psalm 78, Vers 51, parallel zu die Erstgeborenen. Der Erstgeborene in der Familie ist ja der, der den ersten Rang einnimmt. Manchmal war das nicht unbedingt der, der zuerst auf die Welt kam. Es gibt auch Erstgeborene, die kamen später auf die Welt, wie zum Beispiel Josef bekam das Erstgeburtsrecht, obwohl er nicht wie Ruben der Erste war, der in der Familie auf die Welt kam. Genau, und so gibt es noch andere Beispiele. Ja. Zum Beispiel Jakob und Esau, ja? Da wurde auch der Jüngere wurde zum Erstgeborenen gemacht. Aber Erstgeborene heißt der Erste im Rang, also der die Nummer eins. Oder man könnte hier sagen, er ist das Meisterstück der Wege Gottes. Und nun, ab dem 19. Jahrhundert hat man begonnen, Fossilien auszugraben, von denen man dann schon bald sagte, die müssen wir bezeichnen als Dinosaurier. Ein Mann im 19. Jahrhundert hat nämlich dieses Wort neu erfunden. Dino heißt schrecklich und Saurus. Schreckliche Echse. Das war eine Neuerfindung. Das Wort gab es nie vorher. Also, was hat man gesagt in früheren Zeiten? Drachen. Ja. Im Griechischen gibt es ja das Wort Drakon. Das bedeutet eine Ungeheuerschlange. Eben ein Dinosaurier. Nun, ist die Beschreibung, die wir hier finden, die passt genau zu einem Dinosaurier, wie man das hier auf dem Bild sieht. Dieser Saurier hier auf dem Bild mit dem gewaltigen Schwanz, ja, entspricht genau dem, er biegt seinen Schwanz gleich einer Zeder. Und sieht man, entsprechend dem Schwanz ist der unglaublich lange Hals. Da ist also ein Giraff nichts dagegen. Oder ein Kamel. Hat ja auch einen langen Hals. Aber ganz fantastisch. Und die Vorderbeine sind etwas kürzer als die Hinterbeine, damit das dann so von den Proportionen beim Gehen gut stimmt. Aber das Typische bei der Zeder ist ja, wie sieht die Zeder aus? So. Ja, so und so. So gehen die typischerweise die Zweige, die Äste, so auseinander. Wieder jupp, jupp. Und wenn er dann den Schwanz biegt? Er biegt seinen Schwanz gleich einer Zeder. Und das Erstaunliche ist, also man fasst ja diese Art oder dieser Typus von Saurier zusammen zu der großen Gruppe der Sauropoden. Und zu den Sauropoden gehören also auch das, was man kennt, sehr gut kennt, das sind ja die bekanntesten Dinosaurier, Brontosaurus zum Beispiel. Oder Diplodocus, Brachiosaurus, Apatosaurus, Barosaurus, Titanosaurus. Also, irgendetwas in dem Zusammenhang muss das sein. Und das Erstaunliche ist, diese Saurier waren Pflanzenfresser. Das sieht man an den Zähnen an. Das sind keine Fleischfresser, ja? Die haben auch ganz typische Zähne, eben um zu reißen, um eben an das Fleisch richtig heranzukommen. Pflanzenfresser. Und Gott sagt, siehe doch den Behemoth, den ich mit dir gemacht habe. Er frisst Gras wie das Rind. Unglaublich. Und dann, eben, er biegt seinen Schwanz wie eine Zeder, aber noch mehr. Vers 18, seine Knochen sind Röhren aus Kupfer. Röhren? Würde heißen hohl. Ja. Gewisse Knochen hier sind hohl, gerade im Halsbereich. Und das hat natürlich viel Erleichterung gegeben vom Gewicht. So ein Riesending, ja. Wenn er so einen Hals hätte, ja. Vorhin, dass der ein bisschen hohl ist, ja. Aber, also hohle Knochen, ja, trifft zu. Was wir natürlich kennen von den Vögeln. Dort ist es ja auch ganz typisch. Und Vögeln, die müssen eben ganz leicht sein, damit sie gut fliegen können. Aber auch da findet man das Phänomen bei Sauriern. Und das wird hier auch angedeutet. Und dann wird auch davon gesprochen, wie er sich wohlfühlt im Wasser. Lies du nochmals ab Vers 21.
Unter Lotusgebüschen liegt er, versteckt im Rohr und Sumpf. Lotusgebüsche bedecken ihn mit ihrem Schatten, die Bachweiden umgeben ihn. Siehe, der Strom schwillt mächtig an, er fürchtet sich nicht, er bleibt auch ruhig, wenn ein Jordan sich in seinem Mund ergießt. Kann man ihm in seine Augen greifen? Kann man mit Fangseilen seine Nase durchbohren?
Ja, das reicht. Also, es ging mir nur da um das Wasser. Und gerade besonders diesen Vers, siehe, der Strom schwillt mächtig an. Er flieht nicht ängstlich. Er bleibt wohlgemut, wenn ein Jordan gegen sein Maul hervorbricht. Interessant, dass hier das Wort Jordan vorkommt. Nicht wahr? Wir sind ja mit Hiob im Lande Uz, das heißt auf den Bergen von Südjordanien, südlich vom Toten Meer und dem Jordan. Und Gott spricht über dieses Umfeld. Wir haben ja auch letztes Mal gesehen, wie gesprochen wird über den Wildesel in der Arava, übersetzt mit Steppe. Aber Arava ist eben die Steppe unten beim Toten Meer und dann runter bis nach Eilat. Ja, da wird dieser Behemoth in dem Umfeld von Hiob beschrieben. Das heißt, Hiob war vertraut damit. Darum sagt Gott, siehe doch den Behemoth, Vers 15. Nicht einfach aus Urzeiten so eine Erinnerung, sondern siehe doch den Behemoth, den ich mit dir gemacht habe. Jetzt haben wir ein Problem. Also, Das Erstaunliche ist, ab dem 19. Jahrhundert hat man immer mehr Knochen ausgegraben und die Welt der Dinosaurier ans Licht gebracht. Und wenn man das vergleicht, das passt ja wunderbar zu Behemoth. Und wir werden gleich sehen, bei Leviathan, das passt wunderbar, werden wir noch sehen, zu was. Also, es passt wunderbar. Aber die Evolutionisten sagen uns, die Welt der Dinosaurier hat ein Ende genommen vor, das kommt ja nicht ein paar Wochen früher oder später, 65 Millionen Jahren. Das heißt also mit anderen Worten, Menschen und Dinosaurier haben nie zusammengelebt. Und die Bibel sagt, siehe doch den Behemoth, den ich mit dir gemacht habe. Er frisst Gras wie das Rind. Nun, Beweis, wir haben Datierungsmethoden. Und damit können wir genau physikalisch feststellen, dass das Gestein so und so alt ist. Ja, aber das Problem ist folgendes. Bei diesen Datierungsmethoden muss man schon an Evolution glauben. Sonst funktioniert es nicht. Und zwar ist es mathematisch gesehen, handelt es sich um Gleichungssysteme. Also mehrere Gleichungen. Und die zusammengehören. Und wir haben in der Schule gelernt, jawohl, das kann man lösen. Aber hier ist es so, es gibt mehr Unbekannte als Gleichungen. Und da haben wir auch schon auf dem Gymnasium gelernt, diese Gleichungen kann man nicht lösen. Also, es handelt sich um Gleichungen, die man nicht lösen kann. Nur, noch etwas höhere Mathematik ist, das haben wir dann auch gelernt, man kann es doch lösen. Aber man muss bei den Unbekannten eine Annahme einsetzen. Dann geht das. Und das wird auch hier bei den Datierungsmethoden genau so gemacht. Und das Problem ist, diese Annahmen sind ein Problem. Und wie kann man das schön illustrieren? Man hat Gestein, wo man ganz genau wusste, wann das entstanden ist. Zum Beispiel aus Neuseeland genommen. Ich muss übrigens erklären, wenn man Steine datieren will mit diesen Methoden, dann datiert man, das ist die Definition, den Moment, wenn Lava erstarrt. Das sind die Methoden, um eben die Milliarden Jahre dann zu berechnen. Also, wenn es erstarrt. Also Lava, sagt niemand, er könne das messen, wie alt Lava ist. Aber ab dem Moment der Erstarrung. Und man hat also Gestein genommen vom Mount Ngauruhoe, von dem man genau wusste, wann er ausgeflossen ist in den 1950er Jahren und hat das renommierten Labors gegeben zum Testen. Und was kam heraus? Millionen von Jahren bis 2,7 Milliarden Jahre. Wie ist das möglich? Ja, eben, jetzt merkt man, dass da ein Problem ist mit den Annahmen. Dort ist das Problem. Es ist nicht das Problem der Messung oder des Vorgehens rein physikalisch. Das ist sehr, sehr genau. Aber die Grundannahmen. Und jemand, der eben schon an diese Milliarden, Millionen und dann Milliarden von Jahren glaubt, für den passt das. Aber wer daran nicht glaubt, ist überhaupt nicht verpflichtet. Weil man könnte ja etwas anderes einsetzen, da könnte man auch andere Alter bekommen. Ja, und darum bleibt die Frage, aber nach der Bibel wären Dinosaurier und Menschen, hätten zusammengelebt und nach der Evolutionslehre nicht. Aber wenn wir uns mal überlegen, die ganze Sache mit den Drachen, und zwar gibt es das nicht nur bei uns, zum Beispiel schon im Nibelungenlied, das ist das älteste Schriftstück der Germanen, aus der Zeit von etwa 700, das ist das älteste, was man noch hat davon, und 700 nach Christus, ja, schon ziemlich alt, dort kommt ja ein Lindwurm vor. Und der Lindwurm, das bedeutet ein Drache, ja? Ha. Also, diese Vorstellung von Drachen, aber nicht nur bei uns, die Chinesen doch genauso. Und ganz ähnlich wie diese Drachen hier. Aber man könnte auch nach Südamerika gehen, bei den Indianern gibt es Darstellungen von, von Drachen, die aber genau Sauriern entsprechen. Und weltweit in den Kulturen gibt es das Wissen um Drachen. Woher kommt das? Ich meine, wer hat sich da mit wem abgesprochen? Und noch etwas Komisches. Diese Riesentiere, diese Drachen, sind eigentlich immer Reptilien. Nicht Vögel, auch nicht Säugetiere, sondern Reptilien. Und Dinosaurier sind eben gefährliche Echsen, also Reptilien. Wie kommt das? Oder noch ein Beispiel. Hier links, seine Darstellung, die habe ich fotografiert in Kambodscha. Und zwar im Dschungel. Da gibt es ja bei Siem Reap, gibt es ja diesen riesigen buddhistischen Tempel aus dem Mittelalter, Angkor Wat, weltberühmt. Und dann weiter eben im Dschungel gibt es noch eine Reihe weiterer Tempel. Und da waren wir zum Beispiel im Tha Prom. Der ist für viele bekannt, auch aus dem Film. Ja? Der wurde als Hintergrundkulisse genommen. Der Tempel ist zerfallen in Ruine. Und dann gibt es da Bäume mit riesigen Wurzeln, die da durch die Wände hindurch wachsen und noch mehr zerstören. Ja? Das sieht sehr, sehr wild aus. Und dort in dem Tha Prom-Tempel, 12. bis 13. Jahrhundert, habe ich das fotografiert, längs. Was ist das für ein Tierchen? Ja, also rechts haben wir da ein Bild von einem Skelett, das man ausgegraben hat. Stegosaurus. Aber es gibt ja auf der ganzen Welt heute kein Tier, das so aussehen würde. Aber das passt ja genau. Ja, so typisch mit dieser Rückendekoration, ja? Aber was auch noch speziell ist, nicht nur am Rücken, sondern auch am Schwanz. Sieht man das? Auch am Schwanz. Und dann noch so versetzt. Sieht man das? Vorne, hinten. Da auch. Vorne, hinten. Sieht man das hier? Das ist vorne. Das ist etwas versetzt. Ja, also, unglaublich. Wie ist das möglich, wenn Menschen das nie gesehen haben? Und eben die Dinosaurierknochen und ihre Analyse, das ist alles aus der modernen Zeit.
Vielleicht hatten die Paläontologen.
Wie?
Vielleicht hatten die auch Paläontologen.
Ja, eben, da müsste man sagen, die hätten auch Paläontologen und die hätten das auch schon rekonstruiert und so weiter, ja. Und da merken wir, es geht nicht auf. Aber es erklärt eben, wenn man davon ausgeht, dass die Datierungsmethoden eben uns nicht den richtigen Weg zeigen für die Chronologie der Welt, dann passt das alles. Dass weltweit eben in den Überlieferungen der Völker Drachen, und zwar eben wilde, schlimme Reptilien, bekannt sind und eben bis hin zu Darstellungen, die genau dem entsprechen. Und nun ist es so, diese Sauropoden, ich habe gesagt, eben Brontosaurus, Diplodocus und so weiter, viele Kinder lieben diese Tiere. Ist eigentlich seltsam. Was sieht sie eigentlich so speziell an? Ja, aber schon, ich denke bei manchen Jungs, das Gigantische. Ja? Also es ist ja wirklich so, diese Tiere bringen die Tiere der Welt eigentlich bis an die Grenzen, was überhaupt noch physiologisch und physikalisch möglich ist. Ich meine, wie geht das, dass die atmen können? Ja? Ja gut, in der Zwischenzeit haben wir gemerkt, dass bei Sauriern offensichtlich auch, je nachdem die Fähigkeit da war, von Luftsäcken. Das ist das, was die Vögel ja auch haben. Die haben ein anderes Atmungssystem als Säugetiere. Und die haben diese fantastischen Luftsäcke, die ihre spezielle Atmung ermöglicht. Und auch hier, dass es funktioniert. Und dann eben hohle Knochen, da wo es nötig ist. Und ja, wie geht das mit dem Blutkreislauf? Dass das funktioniert. Und jetzt hier haben wir so einen Wettbewerb. Wer ist der Größte? Sieht man hier, der Größte ist dieser Grüne. Das ist Argentinosaurus. Allerdings, man hat eben nicht das vollständige Skelett gefunden und es ist da auch etwas Vermutung mit dabei, aber bei der Analyse ist man und Rekonstruktion ist man dazu gekommen, also der muss irgendwie zur Familie der Titanosaurier gehören, könnte 40 Meter lang gewesen sein, 80 Tonnen schwer. Ja, das wären schon zwei Flugzeuge. Oder man könnte auch sagen, zwei LKWs mit Anhänger und Höhe 7 Stockwerke hoch und eben schwer wie 14 afrikanische Elefanten. Wie geht das? Ja, und in der Zwischenzeit hat man noch andere Knochen gefunden in Patagonien, also auch in Argentinien, und denkt, oh, der ist noch größer als der Argentinosaurus. Der kommt ja auch aus Argentinien, also der Fundort. Ja, also das entspricht ja genau dem, was in Vers 19 gesagt wird, er ist der Anfang der Wege Gottes. Und dann sagt Gott, der ihn gemacht hat, hat ihm sein Schwert beschafft. Das ist diese spezielle Zahnreihe vorne, die ist quasi, die ist nicht so wie bei anderen Sauriern bis nach hinten, sondern vorne, und das entspricht so quasi einem Schwert. Ja? Einfach erstaunlich, wie das alles da so übereinstimmt. Und Gott macht klar, dieses mächtige Tier kann man auch nicht einfangen. Vers 24, es geht ja gar nicht mehr ums Zähmen, das geht ja auch bei Wildochsen nicht. Aber hier fängt man ihn wohl vor seinen Augen, durchbohrt man ihm die Nase mit einem Fangseil. Also unbezwingbar und eben das größte landlebende Tier, das es überhaupt gibt. Und ja, das waren jetzt eben keine Fleischfresser, aber was war dann, wenn irgendein da ein großer Fleischfresser auf ihn losging? Ja, zum Beispiel draufsitzen. Dann ist er weg. Ja. Durch das Gewicht kann er einfach alles platt machen. Das ist seine, bestimmt eine seiner ganz besonderen Waffen gewesen. Und nun gehen wir weiter. Vers 25.
Ziehst du etwa den Leviathan mit der Angel heraus und kannst du seine Zunge mit einer Fangschnur fassen? Kannst du ein Binsenseil durch seine Nase ziehen und einen Haken durch seine Kinnbacken stoßen? Wird er dich lange anflehen oder dir freundliche Worte sagen? Wird er einen Bund mit dir schließen, dass du ihn zum ewigen Knecht machst? Kannst du mit ihm spielen wie mit einem Vögelchen oder ihn anbinden für deine Mädchen? Feilschen etwa die Fischersleute um ihn oder teilen ihn die Händler unter sich? Kannst du seine Haut mit Spitzen spicken und mit Fischharpunen seinen Kopf? Lege doch deine Hand einmal an ihn. Du wirst den Kampf nicht vergessen, wirst es nicht noch einmal tun.
Nur weiter.
Siehe, die Hoffnung auf ihn wird getäuscht. Wird man nicht schon bei seinem Anblick hingestreckt? Niemand ist so tollkühn, dass er ihn reizen möchte. Wer aber kann vor mir bestehen? Wer hat mir zuvor gegeben, dass ich ihm vergelten sollte? Alles, was unter dem ganzen Himmel ist, gehört mir.
Ja, mal bis hierhin. Also hier wird auch gerade die geistliche Belehrung, die wir bei manchen Tieren selber herausfinden mussten, von Gott selber gegeben. Also Leviathan. Niemand kann mit Leviathan kämpfen. Und übrigens, Krokodile, die hat man auch im Altertum gejagt. Damals hatten wahrscheinlich auch schon Frauen Freude an diesem Krokodilleder. Ja, aber Leviathan, das haben wir jetzt ganz klar gelesen, ist unbezähmbar, unbezwingbar. Niemand kann mit ihm kämpfen. Und Gott spricht so ironisch. Vers 32, lege deine Hand an ihn. Denke an den Kampf, tue es nicht wieder. Es wäre das Ende, mit Leviathan kämpfen zu wollen. Welches Tier ist denn das? Nun, eben durch die Ausgrabungen von Fossilien hat man auch da viele Dinosaurier gefunden, die eben typischerweise im Wasser gelebt haben. So wie Leviathan. Im Kontrast zu Behemoth, der typisch am Land war, aber auch im Wasser sein konnte, wie wir gelesen haben. Und übrigens, beim Behemoth war das auch schon eine Erleichterung. Mit 80 Tonnen, wenn ich mir vorstelle, ich hätte 80 Tonnen und im Wasser wäre ich doch mindestens 6-mal leichter. Ja, darum hatte man ja, bevor man auf den Mond ging, 1969, hat man ja mit den Astronauten geübt im Wasser. Da waren sie 6-mal leichter, eben etwa so wie auf dem Mond. Da konnte sie auch so springen, ja, da geht hoch, wieder runter. Das ist genau das Gefühl wie auf dem Mond. Ja, und das war natürlich für Behemoth auch so zwischendurch eine Geh-Erleichterung, nicht gerade ein Rollator, aber doch etwas, was das Gehen vereinfacht. Und nun, Leviathan typisch im Wasser. Jetzt hier auf dem Bild sehen wir den Tylosaurus aus der Familie der Mesosaurier, bis 14 Meter Länge. Und es gibt noch ähnliche andere, den Pliosaurus, Notosaurus. Und Pliosaurus und Notosaurus, die lebten im Wasser und am Land, also so wie ein Varan. Ja, wer schon Warane beobachtet hat, die sind im Wasser, der Kopf guckt heraus, ja, und dann gehen sie plötzlich ans Land und kein Problem, auch auf dem Land sind sie ganz schnell oder erstaunlich schnell. Ja, und jetzt diese Saurier, die wirken so eher mit den Flossen wie Fische, also die sind jetzt nicht unbedingt am Land, wobei es gibt eben auch bei denen die Möglichkeit, so wie Robben sich fortzubewegen am Land, je nach Art. Aber noch etwas, der absolute Hit heute unter den Wassersauriern ist der Spinosaurus, Aegyptiacus. Ja, Philipp, wir hatten ja gerade vorher noch davon, von diesem Exemplar gesprochen. Der war also auch am Land und im Wasser. Das ist der größte Fleischfresser an Land und wurde bis etwa 18 Meter lang. Und was man noch weiter sieht auf dem Bild, also im Hintergrund, der ganz große, das ist der ägyptische Spinosaurus. Also ein schreckliches Ungetüm. Größter Fleischfresser am Land. Das sind auch Spinosaurier, aber andere Arten. Und natürlich ist es so, wenn ich jetzt sagen würde, Leviathan ist Spinosaurus und morgen gräbt einer noch einen größeren aus, dann würde der größere besser passen. Ja? Drum, was man sagen kann, ist, Behemoth passt eben zu den Sauropoden und zum Beispiel ein Argentinosaurus passt wunderbar zu dieser Beschreibung. Denn Gott nennt ihn den Anfang, also das Meisterstück der Wege Gottes. Und bei Leviathan ist es auch so, wir haben das noch nicht gelesen, am Schluss von Kapitel 41, liest du Vers 26.
Er schaut alle Hohen furchtlos an, er ist ein König über alle Stolzen.
Über alle Stolzen. Die Elbefelder hat übersetzt, dieser Ausdruck, die Söhne des Stolzes, das sind eigentlich die wilden Tiere gemeint. Also ist korrekt übersetzt, aber der Sinn ist wilden Tiere, wörtlich Söhne des Stolzes, ein typisch semitischer Ausdruck. Also nicht der Löwe, das erste Tier, das Gott erwähnt hat von den 14, sondern Leviathan ist der König der Tiere, solange es ihn gab auf der Erde. Ja, im Buch der Sprüche ist dann der Löwe König der Tiere. Aber das ist später. Ja, nach und nach sind diese Tiere ausgestorben, aber offensichtlich haben die also nicht nur vor der Sintflut gelebt, sondern wurden von Noah mitgenommen. Und wie kann man das? ein Argentinosaurus auf der Arche mitnehmen? Nun, man hat ja genaue Berechnungen gemacht von den Maßen der Arche und von den Landlebewesen und von den Grundtypen, ja, die es braucht. Und man hat gesehen, es geht wunderbar auf. Noah konnte alle mitnehmen. Der Platz war da. So wie die Bibel die Arche beschreibt, das passt. Das ist auch so gewaltig, das zu sehen. Aber mit Argentinosaurus schon ein bisschen schwierig. Nein, er konnte ja Junge nehmen. Das waren ja Reptilien. Und Reptilien legen Eier. Die haben Eier gelegt. Man hat ja auch versteinte Eier gefunden. Und wenn die schlüpfen, auch ein Argentinosaurus, das ist doch ganz lieblich. Kleines Tierchen, ja? Das Typische ist eben bei den Reptilien, sie wachsen das ganze Leben lang. Das hätte meine Mutter bei mir gewünscht. Und sie hatte mal mit Sorge gesagt, du musst beten, dass du mir wächst. Und ich habe nicht die Notwendigkeit gesehen. Und ja, jetzt wisst ihr, was herausgekommen ist. Aber bei denen ist es, die wachsen das ganze Leben. Und darum erstaunt es dann nicht, wie eben aus einem kleinen Saurier ein Riesensaurier entstehen kann. Aber Noah musste eben nicht die alten Exemplare mitnehmen. Doch besser Junge, denn die hatten nach der Flut dann auch eine längere Zeit, um sich zu vermehren. Und das ist ja das Ziel gewesen, damit diese Arten sich wieder vermehren. Also, das erklärt, warum Hiob das so beschreibt. Und in seiner Zeit war das eben aktuell. Wer sich noch erinnert an die Folge Hiob Kapitel 7, dort hatte ich so mehr nebenbei erklärt, Kapitel 7, Vers 12, die Freunde Hiobs haben sich auf ihren Freund als Feinde gestürzt und er sagt, bin ich ein Meer oder ein Seeungeheuer, dass du eine Wache gegen mich aufstellst? Also in der Zeit von Hiob gab es Wächter gegen Ungeheuer und gegen das Meer, nämlich wenn ein Tsunami im Anzug war, dann musste man eben auch immer mit Wächtern das Meer beobachten. Und gerade in der Zeit nach der Sintflut, als die Plattentektonik noch ganz massiv aktiv war, da war die Gefahr immer wieder da, man musste Wächter gegen das Meer aufstellen. Wenn das Meer sich zurückzieht, Tsunami-Warnung und die Leute evakuieren. Aber was war, wenn so ein Argentinosaurus in die Gegend kam, ins Land Utz? Da mussten auch Wächter warnen. Gut, der war zwar kein Fleischfresser, aber einer, der drauf sitzen konnte, ja? Und so werden also diese Tiere wiederholt im Buch Hiob erwähnt. Es gab sie und Gott erklärt die geistliche Bedeutung von Leviathan, Kapitel 41, Vers 2. Niemand ist so kühn, dass er ihn, Leviathan, aufreize. Und wer ist es, der sich vor mein Angesicht stellen dürfte? Wer hat mir zuvor gegeben und ich werde ihm vergelten? Was unter dem ganzen Himmel ist, ist mein. Die Erklärung ist also für Hiob, schau, der Leviathan erschaffen hat, ist doch noch größer. Und du hast dein Wort genommen gegen den Allmächtigen und ihn getadelt. Also wenn man sieht, mit Leviathan will ich gar nichts zu tun haben, dann ist auch ganz klar, da kann man Gott nicht angreifen, wie er das getan hat. Gut, er hat ja geschmollt und gesagt, ich will nicht mehr reden. Aber das reicht nicht. Nach der Beschreibung von Leviathan kommt Hiob zur Buße. Und das ist ja wunderbar, dass also dieser Zoologieunterricht, dieser Biologieunterricht dazu geführt hat, dass der Schüler innerlich zurechtkam. Und das zeigt uns, wie Gott ist, wie er eben lehrt. In der Schule ist es oft so, dass durch einen Biologielehrer die Schüler noch gottloser werden, als sie schon vorher waren. Und so wie Gott das vorstellt, werden die Herzen angesprochen. Und wir sehen, alles hat eine geistliche Belehrung. Schon Goethe hatte gesagt, alles Sichtbare ist ein Bild des Unsichtbaren. Das ist eigentlich nicht schlecht. Wahrscheinlich kam das aber bei ihm aus der platonischen Philosophie. Und die war nicht gut. Aber es ist eben tatsächlich so, dieser Grundsatz gilt von der Bibel her, dass alles, was Gott erschaffen hat, hat er erschaffen, um uns damit zu belehren. Und darum, wenn wir die Natur studieren, können wir so viel lernen über Gott, wie Gott ist. Und Gott hat die Tiere genau so gemacht, um uns damit bestimmte Lektionen zu geben. Und eben auch mit Leviathan. Nächstes Mal werden wir noch ein Problem lösen. Leviathan spuckt Feuer. Vers 11. Aus einem Rachen gehen Fackeln, sprühen feurige Funken hervor. Ja, und wir wollen das auch im Licht der modernen Biologie anschauen. Was gibt es da für Möglichkeiten, dass es unter den Tieren explodieren kann? Ja, mit Feuer und Rauch. Heute noch. Also, das wird uns dann helfen, um auch diese Abschnitte zu verstehen und eben auch zu verstehen, warum in den Märchen, in den Legenden Drachen vorkommen und die spucken Feuer. Und das nicht nur bei uns, auch bei den Chinesen. Ja, aber die haben sich ja nicht abgesprochen, die Germanen und die Chinesen. Warum? Also offensichtlich muss es sowas gegeben haben. Aber wie? Und was es da für Vorkehrungen gibt, damit man sich selber nicht verbrennt. Ich meine, als Saurier werden wir auch noch sehen.